Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Dieses Mal habe ich mich etwa fast eine Stunde lang mit Alexander Kasper unterhalten. Er ist selbst hochsensibel und ich fand es total spannend, mal einen Mann im Interview zu haben, der feinfühlig ist. Und zum anderen macht er etwas ganz Spannendes, denn er bietet unter anderem auch Jobcoachings an für hochsensible Menschen. Und das finde ich total spannend, denn die hochsensiblen Menschen haben nochmal ganz andere Bedürfnisse in unserem Arbeitsumfeld und manchmal wissen wir auch gar nicht, wollen wir jetzt ins Angestelltenverhältnis? Wollen wir lieber selbstständig sein? Welcher Job passt eigentlich für uns? Welche Arbeitsumgebung ist wichtig? Wie kann ich mein Mindset ausrichten? Wie schaffe ich es überhaupt, den richtigen Job zu finden und ihn dann auch wirklich zu meiner Berufung zu machen? Um das und viel mehr geht es in dem Interview mit Alexander Kasper. Und ich bin mir sicher, ich werde ihn nochmal speziell zu einem Interview einladen, wo wir dann nur über Hochsensibilität bei Männern sprechen, denn das habe ich festgestellt, ist auch mal was ganz anderes und ist auch ein großes Tabuthema noch in unserer Gesellschaft. Dazu aber später mehr, jetzt geht es erstmal los mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast ist bei mir Alexander Kasper. Hallo.
Hallo Christine, schön, dass ich hier sein darf.
Wo bist du denn eigentlich? Ich sehe, du bist, also für die Leute, die jetzt nicht sehen können, sondern uns nur hören, es sieht aus wie so ein kleines Büro mit einem schönen Bild im Hintergrund, mit einem Flipchart. Bist du im Büro oder bist du zu Hause im Arbeitszimmer?
Das ist tatsächlich im Büro, genau, hier in Erfurt in der Innenstadt. Und was du da siehst, ist genau mein Naturbildanker und mein Flipchart, wo ich gerne mit meinen Klienten die Gedanken veranschauliche, um ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen.
Hast du das Bild selber gemacht oder ist das ein gekauftes?
Das ist ganz witzig. Ist ein Bild, das hatten wir in meiner Wohnung hängen und meine Frau hat damals gesagt, ah, das passt hier nicht mehr rein, das schmeißen wir weg. Und dann habe ich gesagt, nee, das schmeißen wir nicht weg.
Ganz das finde ich wegschmeißen, cool. Nee, gar nicht.
Das nehme ich mit ins Büro und das ist immer so, also klar, die Leute, die jetzt so zuhören, ein Naturbild von dem See, wo die Sonne so drüber scheint und das ist immer so ein Durchatmen im Moment.
Wenn ich ja, ist toll, dass ich da auch immer ein bisschen drauf gucken kann jetzt im Hintergrund.
Ja,
das hilft. Schön. Ich habe vorhin mal geguckt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und habe rausgefunden, dass du mir im Mai über LinkedIn eine Nachricht geschrieben hast, weil du mich in der Dokumentation über Hochsensibilität im Dreisat gesehen hast. Und da hast du so geschrieben, ich bin auch einer. Ich so dachte, ach cool, das ist aber schön. Und du hast mich dann praktisch auch auf meinen Podcast angesprochen. Und dann habe ich gesehen, dass du auch einen Podcast hast und so haben wir uns entschieden, dass wir doch mal zusammen eine Folge machen können und haben gesagt, wir laden uns so ein bisschen gegenseitig ein. Und ich finde das ganz spannend, auch mal eine männliche Person zu haben, die sagt, ich bin hochsensibel, die da auch richtig dazu steht, doch dazu später ein bisschen mehr. Sag doch erst mal ganz kurz, was du eigentlich selber beruflich machst.
Also ich bin Mental- und Emotionscoach und mache auch psychologische Beratung. Geht im Kern darum, Leute zu begleiten, die sich in Veränderungsphasen, sowohl privat, aber als hauptsächlich auch beruflich, mehr Klarheit wünschen. Ich kenne das halt selber von mir. Ich habe früher mal Autos verkauft und war im Autohaus tätig und Betriebswirtschaft studiert und bin dann auch in eine Phase gekommen, wo ich irgendwie gemerkt habe, passt nicht mehr so und da wusste ich immer, was ich nicht mehr wollte, aber ich wusste nie, was ich wollte und diese persönliche Reise hat dann dazu geführt, dass ich heute tue, was ich tue, mache das online, mache das in Präsenz und den Anker zu finden zu deiner Plattform mit der Hochsensibilität, ja, ich bin auch hochsensibel und das Interessante ist immer, dass mir halt auch in meinen Coachings mehr und mehr Leute begegnen, die dann auch erkennen dürfen, dass sie hochsensibel in unterschiedlichen Ausprägungen sind. Ja. Und ich glaube, das hat uns ja auch den Anlass gegeben, dass wir heute mal zusammen sprechen. Und genau, ich fand das auch ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe diese Doku geguckt und dann habe ich mir gedacht, dieses Thema beschäftigt mich ja selber auch. Ich finde das mega spannend. ich schreibe jetzt einfach mal die Christine an, ja, und dann ist der Ball ins Rollen gekommen und heute sitzen wir und hier und unterhalten uns über das Thema unter anderem. Das finde ich auch echt schön, dass das so zustande gekommen ist.
Es finden sich immer mehr Menschen und ich finde es auch toll, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit einfach dazu größer wird und es gibt immer noch die Leute, die Augen rollen und die dann sagen so, boah, ey, manche Leute haben einfach Besseres zu tun oder haben echte Probleme oder das ist eh nur eine Modeerscheinung, das geht sowieso wieder weg. Aber es geht nicht weg. So, es ist einfach so, dass es erkannt wird immer mehr, immer häufiger und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Und klar, ich habe mich jetzt erstmal auf das Hochsensible so ein bisschen fokussiert, weil ich es eben selber herausgefunden habe vor etwa 10 Jahren durch einen Artikel, den ich im Internet gelesen habe. Vorher hatte ich halt immer das Gefühl, so ich bin irgendwie anders, ich bin irgendwie falsch, ich passe nicht in die Welt rein. Warum kann ich das nicht so machen wie die anderen? Warum bin ich immer kaputt oder habe Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter? Wie hast du es denn bei dir entdeckt und herausgefunden? Wann war das und was hat es mit dir gemacht?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich im Vorfeld schon mal nachgedacht habe. Mir ist jetzt kein konkreter Zeitpunkt eingefallen. Mit dem Thema beschäftigt habe ich mich, glaube ich, das erste Mal so vor 5 Jahren. Da ist mir das begegnet, sage ich mal. Mhm. Und als ich dann mehr darüber erfahren habe, hat so mein Inneres und auch mein Kopf, wo ich da Bücher drüber gelesen habe, immer gedacht, ey krass, der schreibt hier über mich. So, oder
ja, genau, so ging es mir auch.
Über mich. Dann dachte ich, ja, was ist das? Ne? Und naja, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, da hieß es dann erstmal, also wenn man therapeutisch da tätig sein möchte, ne, das ist ja gar nicht klassifiziert und es ist kein Krankheitsbild. Und dachte ich mir, es geht auch gar nicht um ein Krankheitsbild, es geht einfach nur darum, dass das eine Eigenschaft ist, dass ich zum Beispiel viel mehr Reize wahrnehme, wie jetzt vielleicht ein Normalsensibler. Und das natürlich auch was mit mir macht, energetisch und wie ich damit umgehe. Und zu deiner Frage, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe vorher im Autohaus gearbeitet und also einmal ganz klassisch in so einem Verkaufsraum Autos verkauft, hatte meinen Schreibtisch, das war alles okay. Und dann bin ich beruflich und privat umgezogen und war dann in so einem Großraumbüro.
Oh je.
Und in dem Online-Vertrieb, das heißt nur am Rechner, nur mit Kopfhörern, nur mit Telefon, nur im Sitzen. Und da hat mein Körper extrem rebelliert. Also Faszienverklebung am Oberschenkel, weil ich bin generell ein sehr bewegungsfreudiger Mensch. Und immer natürlich erstmal wieder geguckt, okay, körperlich halt geguckt, wo kommt das her, wo kommt das her, wo kommt das her. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Berater und da habe ich auch schon, da waren so Teilaspekte mit dabei, wo ich dachte, ja krass, hier findest du dich wieder, das ist dein Ding, hier sagt dein Herz, hier bist du zu Hause. Und dann habe ich halt irgendwann den Break gemacht und habe das Autohaus sein lassen. Das war eine interessante und wichtige Zeit für mich. Und da rückblickend betrachtet, fällt mir das jetzt immer wieder auf, ja, ist kein Wunder, dass du abends so erschöpft warst, aber ich war halt so in dieser Mühle drin. Bin auch in der Freizeit sehr aktiv gewesen und jetzt ein bisschen weniger und war halt aber immer am Machen, am Tun, am Machen, am Tun. Ja, und früher, so in den Jugendjahren, sind wir ganz ehrlich, da bist du am Wochenende feiern gegangen, hast dir Alkohol reingepumpt, bist Party gewesen, da hat man das alles irgendwie so ausgeblendet.
Verträgst du Alkohol?
Das ist eine ganz spannende Frage. Da habe ich mir früher den Kopf drüber gemacht, weil das war halt normal, du gehörst dazu, du bist in deiner Clique unterwegs, du bist, ja, ich mache auch noch Musik, Blasmusik und da ist es auch ganz klassisch, dass man halt Bier trinkt und auch Alkohol. Und es gab eine Phase, wo ich echt einen Cut gemacht habe und gesagt, ich reduziere das jetzt extrem runter. Mhm. Da habe ich auch gemerkt, dass meine Feinfühligkeit intensiver wurde.
Ja.
Und dass ich aber im Nachgang, wenn ich dann mal wieder was getrunken habe, viel mehr drauf anspringe. Also, dass mir das überhaupt nicht gut tut.
Ich merke das auch sofort körperlich. Also es braucht nur so eine kleine Praline sein mit bisschen Alkohol drin oder so. Das kribbelt im ganzen Körper und so, wo ich ganz oft auch dann gehört habe, ach komm ey, von dem bisschen, da kannst du doch nichts merken. Und ich dachte immer, ich merk's. Aber also deswegen, ich habe dann irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken. Und so ein Pralinchen oder so, das geht mal noch ab und zu. Aber ich habe einfach, es ist körperlich ist schon auch ein angenehmes Gefühl gewesen. Es hat ein bisschen beruhigt, so ist, bin ein bisschen lockerer geworden, aber so richtig vertragen körperlich habe ich es noch nie. Also deswegen einfach diese Frage, wie du das empfunden hast.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung. Und was auch spannend war, im eigenen Umfeld dieser Veränderungsschritt zu sehen, ey, da ist jetzt der Alex, warum trinkst du auf einmal nichts mehr? Oder warum trinkst du nur noch alkoholfreies Hefeweizen oder so? Und das hat wirklich eine ganze Zeit, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 2 Monate, sondern auch punktuell betrachtet 1-2 Jahre gedauert, bis die Leute es akzeptiert haben. Ah, okay, völlig fein. Und ich kann ja entscheiden, was ich trinke, weil ich dann weiß, geht es mir besser, brauche ich das überhaupt oder geht es mir schlechter danach? Ne?
Ja.
Genau, so jetzt, aber da sind wir so ein bisschen abgeschlossen.
Wieder zurück. Eigene genau. Hochsensibilität. Vielleicht können wir gleich dazu übergehen. Was hast du denn, was erlebst du denn in deinem Alltag so als negativ mit der hohen Sensitivität? Und wo sagst du, kommt sie dir richtig zugute? Also, du hast ja, was ich schon mitgenommen habe, ist, dass in deiner Arbeit dir das sehr zugute kommt. Diese Feinfühligkeit könnte sich natürlich super einstellen auf andere Menschen. Was sind noch so Situationen, wo du sagst, da hilft dir das wirklich? Und was sind Situationen, wo du sagst, so, boah, da hätte ich es am liebsten nicht?
Also wo mir das hilft, wie du schon sagst, ist wirklich in der Arbeit mit den Menschen in einem reizarmen Raum, wo ich jetzt ja auch hier bin, wo ich mich voll auf den anderen einstellen kann, wo ich eben mein Gefühl halt nutze und diese sensitive Wahrnehmung auch einfach zu gucken, was geht dem anderen vielleicht vor. Und dann über Fragen herausfinde, weil ist ja nur meine Wahrnehmung, muss ja auch nicht stimmen, ob das so ist und ihn dazu begleite, vielleicht Dinge zu sehen, die er vielleicht nicht sehen will oder noch nicht gesehen hat. Also da ist das auf jeden Fall eine große Hilfe. Bei dem Thema Musik zum Beispiel in der Freizeit, finde ich, ist das auch eine große Hilfe. Ich mache ja Blasmusik, wir sind so eine junge Kapelle. Und cool. Machen jetzt nicht nur so typische dicke Backenmusik, sondern da ist auch ein bisschen Feuer dahinter, ne? So partymäßig. Und dieses sich in die Musik reinfallen lassen, so vom Gefühl. Also wirklich das einfach zu spüren, was da abgeht. Und dieses sofort zu hören, wenn da irgendwas nicht harmonisch klingt, das ist auch so ein großer Vorteil in dem Kontext.
Ist das ein Vorteil für dich? Weil ich habe auch in einem professionellen Chor gesungen, also sehr, sehr hohes Level. Und wenn ich dann zu anderen Chorveranstaltungen oder Musikveranstaltungen gegangen bin und es hat mal nicht so gestimmt, dann habe ich immer gedacht, oh, furchtbar. Deswegen interessant, dass du das so bezeichnest, ja.
Ja, aber da gebe ich dir auch recht. Also das höre ich eben auch, wenn man irgendwo anders ist und dann so, da war jetzt aber eine Gurke dazwischen, sagen wir so als Spaß immer, wenn der Ton nicht gestimmt hat. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber man hört es, aber das stört mich jetzt in dem Kontext nicht.
Ja, okay. Ja.
Genau. Genau, es hat ja Hochsensibilität, diese 2 Seiten. Dieses Buch von Luca Rohleder kennst du vielleicht auch.
Ja.
Und er hat ja so schön dieses leuchtende Gehirn und darunter diesen Untertitel Hochsensibilität zwischen Genialität und Zusammenbruch. Und das, finde ich, beschreibt es wirklich auf den Punkt. Weil eine Last wird es manchmal, wenn ich in Räumen bin, wo viele Menschen sind. Beispielsweise, ich gehe jetzt in ein Café oder ein Restaurant und will mich auf meinen Gesprächspartner gegenüber fokussieren, weil ich mit ihm sprechen möchte. Ich höre aber, was Tante Emma da hinten und der da drüben und die da hinten, was die alle erzählen, habe das Gefühl, ich sitze mit am Tisch.
Aha.
Und da stört das, weil das ist eine Reizüberflutung, wo du dann echt danach auch erstmal, also so geht es mir, ich dann platt bin danach. Und bei einem großen Konzert in der Halle kann das auch ähnlich sein, zum Beispiel, das stört das auch. Und natürlich, jetzt haben wir Weihnachten vor der Tür und ist auch wieder viel mit der Familie zusammen und das ist eine schöne Zeit, aber es ist natürlich auch mal, wenn alle so auf den Haufen kommen, manchmal so ein bisschen Konfliktpotenzial vielleicht da. Und das halt zu spüren, was da abgeht, das kann auch anstrengend sein.
Ohne, dass es wirklich thematisiert wird, ne? Dieses Richtig. Unterschwellige meinst du wahrscheinlich.
Richtig, genau. Ja. Allgemein so dieser Vorteil in der Kreativität, in der Arbeit, sich auf Menschen einstellen, das ist echt ein großes Geschenk. Mhm. Das habe ich aber früher so nicht erkannt. Das war zuerst eine Last, wo ich mir so dachte, boah, warum bin ich immer so kaputt? warum stört mein Kumpel das nicht auf dem Konzert und ich bräuchte am liebsten, weiß ich nicht, 3 Tage Urlaub danach, jetzt mal übertrieben.
Ja, genau.
Und dadurch, dass ich es nicht wahrhaben wollte oder gar noch nicht wusste, dass es das gab, habe ich ja einfach so weitergemacht wie bisher. Und dann bin ich halt auch mal schön in eine Krise gerannt, wo dann eben System Overload war, ne? Das war dann so ein Wachmoment, zum Glück.
Ja. Und wie gehst du heute mit solchen Situationen um? Kannst du besser mit diesen negativen Seiten, ja, kannst du die besser handeln im Alltag oder setzt du dich denen gar nicht mehr aus, dann in solchen Situationen?
Das finde ich auch ganz wichtig. Ich persönlich finde das ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr abschirmt, weil wir sind ja trotzdem irgendwie Teil von dem Leben und das Leben hat verschiedene Menschen, hat verschiedene Situationen und hat auch mal stressige Momente und viele Reize. Das Maß ist, glaube ich, entscheidend, wie oft und wie viel und auf mein Gefühl zu hören, ist das jetzt heute richtig oder ist das jetzt heute nicht richtig für mich, das zu tun zum Beispiel. Jetzt habe ich die Frage nochmal, ich habe es gerade.
Wie du mit diesen Situationen heute klarkommst. Also ob du irgendwelche Methoden oder Techniken für dich erlernt hast, um da dich besser abgrenzen oder schützen zu können, auf ein Konzert zum Beispiel oder wenn du mit Freunden weggehst oder einen Auftritt hast, wo viele Menschen sind.
Auf mentaler Ebene halt einfach mir auch bewusst zu machen, gut, ich bin jetzt auf dem Konzert oder ich bin jetzt auf der Bühne und spiele und hier sind viele Menschen. Ich wollte das, ich lasse mich jetzt auch drauf ein.
Genau.
Okay. Im Kontext mit Klienten ist es ja manchmal auch so, dass da, klar, auf psychischer Ebene ziemlich energetisch schwere Last manchmal vorhanden ist. Und da ist es ja auch ganz wichtig, sich abzugrenzen. Und das war ein Trainingsprozess tatsächlich. Mhm. Und da habe ich immer so mit dem Sinnbild der Glasglocke gearbeitet oder so wie so ein Schirm, der transparent ist, wo ich halt dann gegenüber mein sehe und alles wahrnehmen kann, aber das halt nicht an mich ranlasse, sondern abprallen lasse und das die Verantwortung und alles bei dem Gegenüber lasse. Und das funktioniert für mich zumindest nach einigen Trainingseinheiten recht gut. Nicht von Anfang an, aber mittlerweile ganz gut. Und es gibt auch Phasen, wo ich wieder drüber bin, sage ich ganz ehrlich, dass dann dieses Alarmsystem auch wieder da und sagt, ey, dein Tinnitus fiebt, das ist noch von der Autohauszeit so, wo ich merke, fahr dich mal runter, tu mal gerade was für dich. Und da habe ich halt Tap-Techniken, Erdungsübungen, die ich da mal mache, die dauern ja keine 5 Minuten, das ist ja das Geniale. In Kombination mit der Atmung, das habe ich auch vor unserem Interview gemacht, weil ich auch ein bisschen aufgeregt war. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt erstmal wieder zu dir kommen.
Ja. Würdest du dich selbst oder auch anderen hochsensiblen Personen, würdest du denen empfehlen, im Autohaus, im Callcenter zu arbeiten? Oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, so, nee, ist nicht die optimale Umgebung für hochsensible Menschen? Oder kann man das vielleicht auch erlernen, eben mit den Techniken, die du gerade genannt hast, da auch in so einem Beruf klarzukommen? Was ist da deine persönliche Erfahrung und Einschätzung?
Die dritte Variante habe ich versucht, hat für mich nicht funktioniert. Die klare Antwort ist, mach das nicht.
Okay.
Weil das ist auch der Kontext, wo ich heute Leute bei mir habe, die sich beruflich neu orientieren, wo wir das vielleicht rausfinden, dass da eine Hochsensibilität vorhanden ist. Es ist einfach, wenn man sich ein Großraumbüro vorstellt, vielleicht auch mit einfach Trennwänden, da hinten telefoniert wer, da telefoniert wer. Dann kommen wir wieder zu dem Restaurantbeispiel von eben. Es ist unheimlich anstrengend und auch extrem herausfordernd, so war es für mich, sich dann zu fokussieren auf die eigene Sache. Und du bist nachmittags so platt, dass du die doppelte Zeit eigentlich wieder bräuchtest, bis du wieder energetisch voll aufgeladen bist. Und ich habe dann für mich entschieden, das ist einfach nicht mein Rahmen, wo ich hingehöre.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen gibt es auch ein klares Nein von meiner Seite durch meine Erfahrung. Aber die Entscheidung darf jeder für sich selber treffen. Es ist ja auch immer individuell abhängig, ob ich jetzt in einem Zweierbüro oder einem 50-Mann-Büro sitze. Aber generell, ich liebe heute hier meine Space, wo ich und noch ein Klient oder wir jetzt hier online sind. Das ist für mich eine deutlich angenehmere Atmosphäre als eben dieses Reizüberflutung. Ja.
Du bist ja heute selbstständig, ne? Oder?
Ja. Selbstständig und ich habe auch noch einen Angestelltenjob, also so ein zweischneidiges Ding, genau.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn ich jetzt überlege, so der Schritt vom Autohaus ins Callcenter und dann in die Selbstständigkeit komplett, jetzt mal angenommen, trägt ja auch ein ziemlich großes Risiko. Also ist das, was ich von vielen auch höre, die sagen, ich kann in meinem Job nicht mehr, aber ich brauche das Geld und was soll ich denn jetzt alternativ machen? Selbstständig machen traue ich mich nicht und kann aber auch nicht mehr so, wie es jetzt ist. Das erlebe ich auch bei Klienten und Klientinnen von mir zum Teil, die in so einer Phase sind oder sich befunden haben, wo sie eigentlich schon mit dem Job mehr oder weniger abgeschlossen haben, weil sie sagen, es ist für mich nur noch das Geld, was dabei rausspringt, es ist also keine Leidenschaft mehr da, weil viele Unternehmen natürlich auch die hochsensiblen Menschen ein bisschen verbrennen, eben durch ihre Leidenschaft und Motivation, die dann nicht wertgeschätzt wird oder wo das einfach abgeschnitten wird, weil es unbequem ist, eine eigene Meinung zu haben oder anders zu sein als andere. Gibt es da irgendwas, was so diesen Menschen in so einer Situation, wo sie sich gerade in so einem Prozess befinden, sich noch nicht lösen können, aber irgendwie wollen, gibt es da irgendwas, was du solchen Menschen mit an die Hand geben kannst?
Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, die ist sehr häufig vorhanden, eben auch bei den Klienten, die ich habe.
Glaube ich.
Es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich glaube, ein Schritt auf mentaler Ebene ist halt, sich mal bewusst zu machen, was ist denn realistisch gesehen wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn du den Job zum Beispiel nicht mehr machst. Und gibt es auch realistisch gesehen, jetzt mal Emotionen weg, sondern wirklich mal rational betrachtet, genügend andere Jobs, wo du als Person gebraucht werden kannst. Und das ist sehr häufig so, dass mal aus dieser Emotionsbubble von dieser Existenzangst hinaus und gleichzeitig dieses, was du eben beschrieben hast, dieser innere Konflikt, dieses Leid, was entsteht, dieser Druck, was entsteht, ich kann nicht mehr und ich muss aber und Geld und dieses, natürlich ist auch kein Ding, wir brauchen alle Geld und müssen irgendwie Geld verdienen, damit wir leben können und so ist halt unser System angelegt. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, sich zu öffnen für Optionen, die ich vielleicht noch gar nicht sehe. Ein Beispiel, wenn du jetzt einen Beruf gelernt hast, kaufmännisch, ganz platt betrachtet jetzt mal, und bist in dem Unternehmen total unzufrieden, rennst vor die Wand, es geht nicht weiter. Könnte es ja sein, ich gucke mich mal um, wo ich vielleicht in dem, was ich kann, wo ich Erfahrung habe, wieder eine Anstellung finde, vielleicht aber eben etwas weniger zeitmäßig, aber so, dass ich über die Runden komme und dann halt entweder auf der anderen Seite für einen Ausgleich sorge oder da halt herausfinde, was ist denn eigentlich so mein Ding? Was möchte ich denn eigentlich viel lieber machen? Ich beschreibe das immer so eine Metapher. Du bist auf deiner Insel A, das ist dein Beruf, den du so kennst. Und da merkst du jetzt, ich gehe hier vor die Hunde. Also gesundheitlich und so, es funzt einfach nicht mehr. Und ich weiß das eigentlich, aber ich komme hier nicht weg, weil ich brauche ja... So. Und dann kann es ja eine Möglichkeit sein, ich setze mich in mein Ruderbötchen aufs offene Meer. Das ist natürlich erstmal gefährlich, weil da kommen Wellen, da kommt vielleicht ein Sturm und mein sicherer Hafen hinter mir ist erstmal weg.
Und ich habe kein Ziel, oder? Also das, was du beschreibst, da fehlt mir ja auch das Ziel. Oder genau. Habe ich das?
Nee, genau, richtig. Und dann ist es ja gut zu wissen, dass ich vielleicht sehe, ach, da gibt es noch Insel B, C und D. Und woher soll ich denn jetzt wissen, ob das für mich die optimalen Inseln sind? Deswegen wäre das Beste, wenn ich da vielleicht mal hinfahre, mal gucke, mal reinfühle und dann halt vielleicht von der B zur D und dann zur C und selbst wenn ich feststelle, nee, ich bleib doch auf A, dann habe ich es aber irgendwie versucht. Also ich glaube, das, was die Leute auch innerlich so fertig macht, ist das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht manchmal. So, ich bin ja hier gefangen, ich kann ja nichts tun, ich bin ja jetzt irgendwie 50 und fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Ist das wirklich so? Also wie groß muss das Leid werden, um vielleicht doch nochmal einen Schritt zu gehen? Und wie viel bin ich mir selber natürlich auch wert? Und das sind große Fragen, die ich jetzt hier angesprochen habe. Nicht, wo wir uns einmal treffen und juhu, sondern das ist schon ein bisschen in die Tiefe.
Hochsensible Menschen haben ja auch immer ein bisschen Angst vor Veränderungen. So ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in Gesprächen mit anderen Hochsensiblen. Und dieser Drang, alles richtig zu machen und perfekt zu machen. Und ich glaube, wenn man einmal in so einem Beruf angekommen ist und so weiß, wie es läuft, gibt uns das auch eine ganz große Sicherheit. Ne? Dem gegenüber steht natürlich wieder diese Emotionalität, wo wir sagen, ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl, es gibt Mobbing, es gibt Ausgrenzung, es wird gelästert, ich erfahre keine Wertschätzung, ich passe wieder irgendwie nicht rein, weil ich nicht jede Woche mit auf die Firmenveranstaltung gehe oder was weiß ich. Und dann, dass der Leidensdruck dann wirklich so groß wird, dass ich sage, ich gucke jetzt mal nach Insel B und C. Diese Veränderung, hast du da, du sagst ja auch, du bist Mentalcoach, hast du da irgendwas, was hochsensible Menschen in ihrem Kopf an Einstellungen vielleicht verändern können, um diesen Schritt zur Veränderung sich auch zu trauen und mutig zu sein?
Oftmals ist es da so, bevor wir auf die mentale Ebene gehen, müssen wir ja gucken, was blockiert uns vielleicht auf emotionaler Ebene. Und da ist es häufig so, wenn wir das Thema Sicherheit jetzt nehmen, bin ich voll bei dir, was du gerade beschrieben hast, dieses Sicherheitsbedürfnis und Veränderung ist ja unbequem und stressig und überfordert einen ja auch wieder. Wenn ich aber gucke, zum Beispiel dieses hohe Sicherheitsbedürfnis, wir haben alle ein Sicherheitsbedürfnis und Hochsensible, glaube ich, ein bisschen mehr ausgeprägt, ne? Da steckt ja die Emotion der Angst dahinter, auch mal dahin zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Damit meine ich jetzt nicht, seine Kindheit aufzuarbeiten, sondern einfach das Gefühl für diese Situation der beruflichen Veränderung. Und wenn man da halt merkt, ich habe in einer Ausbildung gelernt beim Dirk Eilert in Berlin, unter jeder unangenehmen Emotion liegt ein unerfülltes Bedürfnis.
Ja, die Bedürfnisse.
Und wenn wir da halt auch mal hingucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter und wo kannst du das denn vielleicht noch kriegen? Und da erstmal wieder so ein bisschen den Stress rausgenommen haben, sage ich mal, dann ist ja hier oben hinter unserer Stirn im präfrontalen Kortex auch wieder ein ganz anderer Zugang.
Ja.
Mental und vernünftig, wo ich sage, ach krass, ja, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich diese Veränderung gehe oder ich lande nicht sofort in einem Burnout. Das klingt jetzt alles sehr einfach. Ich weiß selber, weil ich es ja gemacht habe, dass das nicht einfach ist und dass das viele Ängste hochholt, viele Unsicherheiten und viel, ich sag mal, Brainfuck, weil hier oben dann auf einmal bäm, 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 bäm ist. Ne? Und darüber reden, sich mit Leuten austauschen, wie wir das jetzt auch machen, die da vielleicht ähnlich fühlen und ticken und im besten Falle vielleicht auch schon mal eine ähnliche Veränderung gemacht haben, weil das hilft ungemein, dieses Abreden. Weil oftmals, um das kurz rund zu machen, haben die Menschen ja auch den Eindruck, ich bin allein mit meiner Sache.
Ja.
Ja. Na? Und gerade HSPler denken ja manchmal auch, ich bin jetzt der Paradiesvogel und ich gucke mich hier um und alle anderen sind irgendwie normal und ich bin ja irgendwie anders und die verstehen mich ja nicht.
Was ich auf meinem Weg, also ich bin ja nur selbstständig, habe ja auch schon verschiedene Stationen in meinem Leben so diesbezüglich durchlaufen. Ich bin jetzt im Januar, glaube ich, während 17 Jahre, wie ich auf eigenem Bein stehe. Und es hat sich ja auch alles immer wieder verändert. Und die größte Herausforderung für mich ist auch heute immer noch, meine Veränderung nach außen zu kommunizieren, selbstbewusst. Also, weißt du, was ich meine? So dieses, wenn dann die Fragen von der Familie vielleicht kommen, so, was machst du da eigentlich genau? Oder warum, du warst doch mal und warum machst du denn jetzt das? Also, das ist für mich eine ziemlich große Herausforderung, weil ich ja allen gefallen möchte. Ich möchte ja alles richtig machen. Und dann, wenn sich in meinem Innern aber richtig anfühlt, die richtigen Worte zu finden, um Menschen, die mit sowas gar nichts anfangen können, die auch selber nicht hochsensibel sind oder diese Anteile einfach unterdrücken, sage ich mal, ist es ganz schwierig für mich, da wirklich selbstbewusst zu sagen, ich weiß, es funktionieren wird, ich möchte diese Veränderung jetzt gehen und deswegen finde ich das ganz wichtig, was du gesagt hast, sich Menschen zu suchen, die einen auch unterstützen und die das verstehen und die es vielleicht selber schon mal durchgemacht haben. Weil sonst springt gleich wieder hier das System an und sagt, oh Gott, du kannst es nicht, mach's lieber nicht. Und was die anderen sagen werden, so, weißt du?
Und da habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp, der jetzt gerade gekommen ist, wo du das nochmal so beschrieben hast. Wenn ich zurückdenke an meine Veränderung, also Cut im Autohaus und dann war ich ja erstmal arbeitssuchend, wusste, ich mache was mit Coaching und Beratung, kein Plan was, kein Plan wo, kein Plan, keine Ahnung. Ich habe damals von dieser Veränderung kaum jemanden erzählt. Nur meiner Frau und 2, 3 Leute, wo ich wusste, die unterstützen mich in dem Prozess, weil die wissen, that's your way. Weil die ganzen anderen drumherum, das hat mit ihnen nichts zu tun im Endeffekt, die meinen das auch nicht böse, aber die wollen ja den Alex lieber so haben, wie sie ihn kennen und alles andere ist ja unbequem. Ich habe ihnen nichts erzählt und den Tipp gebe ich heute auch wirklich Menschen weiter, die sich in so einer Phase befinden. Wenn das Ergebnis dann da ist und du dich damit gut fühlst, dann kannst du ihnen davon erzählen. Aber die Zwischenphase, das ist eine Art Selbstschutz, glaube ich. Einfach um sich von den Tipps und Ratschlägen, die da vielleicht kommen können, nicht jedes Mal so umhauen zu lassen, dass man an sich zweifelt und dann doch aufhört.
Ja. Na? Da fällt mir so ein Spruch ein, den hat mir mal jemand gesagt. Jetzt muss ich ihn zusammenkriegen. Die Leute sagen immer, das kannst du doch nicht so machen oder das geht doch so nicht. Und dann kam einer und der hat es einfach gemacht.
Ja.
So in der Richtung ging der Spruch. Und der begleitet mich bis heute, weil ich auch immer, so mir haben so viele Leute immer gesagt, das kannst du doch nicht machen. Ich habe eine Zeit lang, ich habe in Jena damals studiert und dann hat eine Studienkollegin zu mir gesagt, hey, ich eröffne bei Stuttgart so ein eigenes Projekt, willst du nicht mitkommen? Wir halten Tanzkurse, Kommunikationstrainings und so weiter. Und ich habe gesagt, mache ich so und alle anderen. Du kannst ja nicht einfach nach Stuttgart gehen. Das ist doch, brauchst du einen festen Job und so. Und ich so, wir bauen uns da was auf. So, das ist nach 2 Jahren dann leider gescheitert. Dann wusste ich nicht, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich zurück nach Leipzig gezogen, hatte aber hier keine Arbeit, hatte auch keine Beziehung hier und so weiter. Und die Leute alle, du kannst ja nicht einfach nach Leipzig ziehen. Und ich habe es halt einfach gemacht. So. Und dann habe ich keinen Job gefunden. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich keine Lust hatte, nicht zu arbeiten. Ich wollte ja was tun. Und so ist es bei mir eigentlich entstanden. Und hätte ich immer darauf gehört, was die anderen gesagt haben, dieses kannst du doch nicht machen oder das kann man doch nicht machen, dann sage ich mir immer, doch. Also, ich unterstütze das jetzt eigentlich, was du sagst, dieses Vertrau so ein bisschen deinem inneren Gefühl. Und mir hat immer geholfen, so einen Plan B in der Tasche zu haben.
Ja, ganz wichtig.
So dieses, was mache ich, wenn es nicht klappt? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Was ist meine Lösung? Und so war ich dann innerlich auch ein bisschen beruhigter und habe gewusst, okay, wenn es nicht klappt, dann Plan B. Aber ich habe mich auf Plan A fokussiert. So.
Und genau das, was du sagst, ist ein sehr guter Tipp, was man sich vielleicht da auch immer so im Hinterköpfchen behalten darf. Zurückgehen kannst du immer.
Ja.
Also bei mir war das damals so, bei der Arbeitsagentur, die Beraterin, die hat da gesagt, okay, ich unterstütze Sie da, machen Sie erstmal ein halbes Jahr Ding, gucken, ob das irgendwie klappt, was Sie da vorhaben. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir aber wieder gucken, so wegen Autohaus und so. Ich habe nicht umsonst da gekündigt. Und natürlich, ich sag mal, wenn es jetzt um das Geld, um die Sicherheit geht, hätte ich da auch wieder anfangen können. Wollte ich aber nicht. Deswegen ist es aber ein wichtiger Tipp, das einfach zu wissen, dass es ja rein theoretisch und auch praktisch wieder ginge. Das heißt, man sitzt ja jetzt nicht am Rande des Abgrunds, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, das ist ja das Krasse, so in dem Moment. Und das war auch spannend, was du gesagt hast. Ich habe es halt einfach gemacht, bin halt einfach nach Stuttgart gegangen und dann wieder nach Leipzig. Und mit der Zeit entwickelst du ja auch so ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Und ich glaube, wenn man einmal so da durch ist und so eine Veränderung durch hat und dann seinen Weg weitergeht und dieses gleichgesinnten HSP-Netzwerk, nennen wir es jetzt mal in dem Fall, wächst, habe ich ja auch immer wieder so Sparrings-Partner, wo ich mal sagen kann, Mensch, komm, ey, lass mal sprechen, ich habe das und das vor, wie klingt denn das für dich? Wo ich so merke, boah, ja, da ist irgendwie so ein Begleiter gefühlt neben mir, der mir vielleicht aber auch sagt, das bist nicht du oder das ist nicht, vielleicht denk mal darüber nach, das kann auch wichtig sein. Aber diese Unterstützung zu erfahren, so rum wollte ich sagen, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das war auch eine ganz große Erkenntnis für mich, wem erzähle ich was? Oder wann erzähle ich was? Und viele Dinge auch erstmal selber für mich selber zu klären, dieses analytische Denken und Hinterfragen und so, das haben wir ja auch ganz stark. Macht das Sinn? Kann ich das wirklich machen? Womit muss ich rechnen? Was kommt von außen auf mich zu? Und dann einfach zu gucken, was ist meine Priorität? Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich dann aber für mich so ein Gefühl oder so eine Entscheidung getroffen habe, dann gelingt mir das auch, da ganz klar zu sein? Also das habe ich gemerkt, das hat mir sehr geholfen. Diese Klarheit für mich selber zu haben, das mache ich jetzt. Und dann vielleicht sogar noch zu wissen, ich habe mit 2, 3 Leuten das so ein bisschen abgecheckt und die haben gesagt, das gehört zu dir oder das passt zu dir oder versuch's. So.
Ja. Richtig.
Und würdest du sagen, für hochsensible Menschen, weil die Frage hat dich auch schon öfter mal in der Umgebung, Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis, was denkst du, ist das Optimale für uns?
Ich glaube, es gibt beides. Also sowohl das oder eine Kombi aus beiden, so ist es ja bei mir jetzt gerade. Von diesem Sicherheitsbedürfnis her natürlich ist es für viele eine Anstellung, glaube ich, nimmt es den Druck ein bisschen raus, sagen wir es mal so. Ja,
kann ich verstehen.
Genau, nimmt es den Druck ein bisschen raus. Aber auch da, finde ich, ist jeder Mensch und jedes Anstellungsverhältnis, Selbstständigkeit, was die Leute dann auch machen möchten, sehr individuell. Wo ich dann doch immer gut finde, sein Ratio mit dazu zu holen, das sowohl einmal emotional abzuklären, aber dann auch wirklich, ich habe das immer so gemacht, auf dem Papier, da kam so der Betriebswirt durch. Ich sage, okay, ich muss es jetzt durchrechnen, bam, 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 bam. Das sind Fakten. Und dann weg von dem, was sagt mein Gefühl jetzt dazu? Und dann durfte ich halt auch lernen, da mehr und mehr auf mein Gefühl zu hören, aber meinen Verstand mir auch mal so als Ratgeber zur Seite zu holen. Weil das ist, finde ich, auch wichtig. Den sollte man nicht komplett beiseite schieben, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und die meisten, die ich kenne, die sind, glaube ich, im Anstellungsverhältnis oder fühlen sich da wohler, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn der Rahmen passt. Weil das ist immer ein Thema, was ich so bei mir rausgefunden habe und was ich eben auch bei meinen Klienten als Impuls mitgebe. Es kommt gar nicht so drauf an, wenn man sich jetzt beruflich verändert, was mache ich für einen Job, also was hat der für einen Titel und so weiter und so fort. Ich sage immer, der Rahmen drumherum, der ist wichtig. Das Bild da drinnen kann ja entstehen. Du kannst dieses Gefühl, was du im Endeffekt erleben willst als HSP, es geht ja immer um Gefühle. Ich will ein Gefühl erleben. Das kannst du, ich sage jetzt mal ganz blöd, als Servicemitarbeiter an der Tankstelle erleben, wenn du vielleicht die Autos voll tankst und derjenige sich freut oder du ihm einen tollen Dienst erwiesen hast. Das kannst du in einem Coaching erreichen, das kannst du aber auch auf einer Bühne oder irgendwo erreichen. Also der Rahmen drumherum, da meine ich immer diese 4 Pfeiler von diesem Bilderrahmen, das ist ganz wichtig herauszufinden, wer bin ich? Was brauche ich zum Beispiel für eine optimale Umgebung, arbeitstechnisch jetzt betrachtet? Umgebung einmal räumlich, so von der Firma oder von dem Büro oder wo auch immer ich bin. Und auch dieses Thema Kollegialität oder Team. Ja. Arbeite ich gerne mit vielen Menschen oder lieber mit wenigen oder alleine? Und der 4. Pfeiler, der fällt mir jetzt gar nicht ein, weil das auch immer sehr individuell ist tatsächlich, weil diese Säulen, die tragen das Bild und das Bild da drinnen kann entstehen und das kann ich auch mal austauschen, aber wenn ich weiß, das ist wie so eine Schablone, die ich irgendwo drüber lege, sage ich immer.
Ja.
Und wenn ich das drüber lege und spüre in mich rein und sage, passt, dann passt vielleicht auch der Job zu mir, obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich das mal machen kann oder werde.
Also würdest du empfehlen, wenn eine Person das Gefühl hat, dass die Rahmenbedingungen stimmen, also dafür muss sie ja vielleicht erstmal ins Unternehmen reingehen, vielleicht ein Praktikum machen oder die Probezeit oder vielleicht einfach erstmal nur ein Bewerbungsgespräch. Und wie du schon sagtest, die Möglichkeit, Nein zu sagen oder zurückzugehen, besteht ja trotzdem. Also ich meine, gut, wenn ich jetzt meinen Job im Autohaus gekündigt habe, dann kann ich in das Autohaus vielleicht nicht wieder zurück. Aber ich könnte was Ähnliches finden. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, auch mal Neues auszuprobieren oder mal sich so ein bisschen auszutesten, vielleicht doch mal ein Bewerbungsgespräch einfach zu führen, sich irgendwo zu bewerben, würdest du das empfehlen? Oder sagst du eher, nee, lieber konkret dahin, wo du schon weißt, dass du hin willst?
Und genau das ist der Knackpunkt, das wissen ja viele eben nicht.
Ah, stimmt. Genau.
Und das ist ja der Punkt, ich bin da immer sehr dafür, etwas, ich will es gar nicht ausprobieren nennen, aber vor Ort zu durchfühlen, weil du hast das vorhin auch schon angesprochen, ein HSP macht sich ja vorher sowieso schon ganz viele Gedanken und ist einen Tag vorher schon im Termin und sieht und was sage ich und dieses und jenes, da ist ja hier oben schon richtig Gewitter im Stübchen.
Ja.
Und ich habe gerade auch eine Klientin, bei der ist das auch so, die orientiert sich beruflich um und habe ich auch gesagt, ein Praktikum, eine Hospitation, dass du einmal siehst, punktuell, wie sind die Menschen vor Ort, wie ist das System dahinter, System Firma oder System, weiß ich nicht, Schule, je nachdem, passe ich da rein. Und wenn du da warst, dann hast du ja auch ein Gefühl zu der Sache. Ja. Und dieses Gefühl hilft dir bei deiner Entscheidung. Ein Normalsensibler sagt vielleicht, was macht ihr hier für einen Zirkus? Such dir eine Stellenanzeige, du willst einen Key-Account-Manager arbeiten, bum, 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 bewirb dich, geh hin, fang an.
Genau, los geht's.
Ganz einfach. Mensch, mach mal hier nicht so ein Tam-Tam.
Und die hochsensible Person sagt dann, ja, okay, mache ich, weil sie ja höflich sein will und nicht anecken und oh, furchtbar, ja.
Und ihr hört vielleicht ihr Gefühl, was schon von Anfang an gesagt hat, wir hatten das eben auch schon mal so Bauchschmerzen oder ein Grummeln oder es spannt sich irgendwas an. Und ich glaube, das ist einfach ein Weg, da auch hinzukommen, das zu trainieren, da auf sein Gefühl zu hören. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat und reflektieren kann, wie die Erfahrungen waren und der Weg war, fällt einem das natürlich auch leichter, als wenn man das jetzt beim ersten Mal angeht.
Ich finde es auch ganz spannend, was du sagst, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass auf der einen Seite das Gefühl und die Intuition ganz wichtig sind und auf der anderen Seite kommt aber der Kopf dazu und sagt dann analytisch, rational, okay, kann das auch wirklich funktionieren? Ich merke bei mir, dass sich das manchmal so ein bisschen im Weg steht. Gibt es was, wo du sagst, also bei hochsensiblen Menschen sagt man ja, die Intuition ist sehr ausgeprägt und die empathischen Fähigkeiten. Denkst du, dass das einen höheren Stellenwert hat als der Verstand und das Analytische in der Entscheidung, welchen Berufsweg gehe ich? Oder ist das ausgeglichen?
Ich würde sagen, ja. Weil das ist ja gerade die Gabe oder das Geschenk, was ein HSP auch mitbringt. Und das kannst du, ob im Privat- oder Berufsleben, allgemein im Leben, ja auch so gut einsetzen. Hm. Und ich glaube, jetzt mache ich so einen kleinen Schwenk so für unsere Zukunft. Wir haben gerade Informationszeitalter, wir haben KI, wir haben dieses, wir haben jenes. Die persönlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch, mit Emotionen, mit Mimik, mit Gestik, mit Gefühlen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das wird, glaube ich, auch in der Zukunft vielleicht nochmal an Wichtigkeit dazu gewinnen, wenn wir immer mehr automatisiert irgendwas arbeiten. Ich glaube, das haben wir in den letzten paar Jahren auch durch die Pandemie und Lockdown und Homeoffice gemerkt, wo Leute an ihre sozialen Grenzen gekommen sind. Wir brauchen Menschen.
Ja.
Und diese Fähigkeit eines HSP mit der Intuition ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und das haben wir alle in uns. Verlieren uns aber vielleicht auf dem Lebensweg manchmal so, weil der Kopf die Macht übernimmt. Kenne ich von mir selber auch. Und das gibt es auch heute noch in meinem Alltag, wo ich denke, oh, du bist ja wieder voll verkopft oder du hast dich jetzt gerade wieder, ich sag's mal, richtig blöd in der Situation vielleicht zu Hause verhalten, weil du eigentlich gerade drüber bist. Brauchst eigentlich gerade mal eine Phase, wo du ein bisschen runterfährst und dann kommt dieser Konflikt. Und da erinnere ich mich auch mal an einen Spruch von einer Ausbildung, dieser Stress, der dann entsteht durch die Überreizung, diese Überforderung, der macht halt dumm. Das heißt, du kannst auf dieses Vernünftige hier hinter gar nicht zugreifen. Kennen wir ja alle, du klopfst einen Spruch, dann kühlt die Situation ab, du bist draußen, kommst rein und sagst, das hättest du auch anders.
Ja, genau. Ich war noch schlecht drauf, es tut mir leid, ich war überreizt. Ja, genau. Das ist ganz spannend, das in der Interaktion mit Kindern dann nochmal zu erleben und zu reflektieren. Das bringt, glaube ich, nochmal so ganz neue Entwicklungsstufen in der Persönlichkeit mit sich. Ja.
Ja.
Ich finde es total cool, wie viele Tipps und Anregungen du jetzt schon mit auf den Weg gegeben hast. So, und das zeigt mir wieder, wie doch alles zusammenhängt. Also es ist halt, wie du auch auf deiner Website schreibst, es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Früher als Sprechtrainerin und Stimmtrainerin habe ich gemerkt, es ist halt nicht nur die Stimme und die Aussprache, sondern es ist auch das Mindset und die Persönlichkeit. Und du kannst zwar an einer Stellschraube drehen, aber wenn das dann nicht passt zum ganzen Wesen und zur Persönlichkeit, dann wirkt es wie ein Schauspiel. Und im Berufsleben sollten wir uns, glaube ich, wirklich darüber Gedanken machen, dass wir da einen Großteil unserer Zeit damit verbringen.
Ja,
ganz wichtig. Und es sollte ein Platz sein, wo wir uns wenigstens wohlfühlen. Also, ich kann mich auch am Fließband wohlfühlen, wenn ich weiß, dass ich da gutes Geld verdiene und da 3 Monate durchziehe und dafür dann 3 Monate frei habe und einen tollen Urlaub machen kann. Das sind ja dann die eigenen Prioritäten und Bedürfnisse. Ne? Aber wirklich auch auf sein Inneres zu hören, das ist so das, was ich mir mitnehme. Und dass die Emotionen vor dem Mindset bearbeitet werden sollten. Das fand ich ganz spannend, diesen Impuls so ein bisschen.
Also ist meine Erfahrung persönlich auch, wenn ich mich coachen lasse, ist ja auch ein Weg gewesen bis hierhin, lasse ich auch nach wie vor immer machen, weil ich das ganz wichtig finde, weil wir beide sind auch Menschen und haben unsere Themen und kommen mal wieder, pluppt mal was auf. Und wenn das Emotionale geklärt ist, finde ich, und du klar und vor allem auch ruhig bist, also das wird ja auch häufig aufgewühlt durch diese Überreizung, da kommt dieser ganze Stress und dieses und jenes. Wenn das erstmal rausgenommen ist, dann habe ich ja auch wieder eine ganz andere Klarheit mental, um geistig auf die Dinge zu gucken und die einzuordnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bei vielen ist ja so, wenn man in dem Strudel drin ist, in diesem Dauerstress, den wir ja in vielen Berufen höher, schneller, weiter haben, das ist eine Normalität geworden. Wir sehen es an den Auslastungen von Therapieplätzen, an der Nachfrage, an diesen, an jenen. Das sind große Themen unserer Zeit, finde ich, denen wir uns widmen dürfen und wo auch jeder für sich hingucken darf und sagt, hey, vielleicht ist die vierte Säule auch, was bin ich mir wert? Ja. Was ist denn wirklich mein Leben? Also wie will ich das leben? Und natürlich habe ich ein Umfeld und eine Verantwortung und muss vielleicht Entscheidungen treffen, die wieder Konsequenzen haben in irgendeinem Bereich. Aber wenn du irgendwann mal kurz vor 1,80 tiefer bist, sage ich immer so ganz platt, wo du nochmal zurückblicken könntest, was würdest du anders machen? Und wenn man das vielleicht rausfindet, und man muss es ja nicht ganz umsetzen, viele schaffen es, viele machen es auch nicht, es liegt bei jedem selbst im Endeffekt. Aber es geht, wie du das vorhin gesagt hast, da kommt einer und der wusste es nicht und er hat es einfach gemacht.
Genau. Ja. Ich find's auch total spannend, dass sich immer mehr Männer mit ihrer hochsensiblen Seite zeigen, weil das ja eigentlich in der Gesellschaft noch so ein Tabuthema ist allgemein und dann hochsensibel und Mann, wow. Elaine Aaron hat ja gerade darüber gesprochen, dass der Film Der hochsensible Mann oder irgendwie so rausgekommen ist, also das wird auch wirklich dort thematisiert. Hast du denn noch irgendwie... Ja, Empfehlungen will ich gar nicht sagen, aber was würdest du jetzt einem Mann sagen, der merkt, dass er irgendwie anders ist und sich aber noch nicht traut, das offen zu kommunizieren? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil, wenn man jetzt wieder zurückblickt, Rollenbild des Mannes, der Starke und der Dominante, ne, der Entscheider, der Versorger. Und jetzt ist da jemand, der ist feinfühlig. Was sind das für ein Lappen? Der Schwäche und so weiter. Mhm. Und das ist ein Stück innere Arbeit auf jeden Fall, dahin zu kommen, das auch vielleicht einfach zu akzeptieren, weil ich sag mal so, ich habe es mir jetzt ja auch nicht ausgesucht, in Anführungsstrichen. Es ist aber einfach da. Wenn ich das jetzt blöd finde, ist es trotzdem da. Mhm. Und die Männer... Deswegen finde ich das echt genial, dass du das ansprichst, weil ich bin einmal im Jahr auch immer zu diesem Retreat, wo nur Männer sind. Und da geht es genau um dieses Fühlen, dieses auch mal rauslassen, was sich so angestaut hat. Und das ist echt, das Bedürfnis ist definitiv in unserer Gesellschaft bei den Männern vorhanden. Aber es ist halt gesellschaftlich, glaube ich, anders wird es dargestellt, wird halt nicht so gern gesehen, wenn ich hier Leute sitzen habe, dass ein Mann auch mal traurig ist, weil irgendwas ist, dass mal Tränen fließen, um das überhaupt zuzulassen. Und was ich ganz wichtig finde, dass der Gegenüber einem den Rahmen schafft, dass das gerade mal so sein darf. Das ist ja fast schon eine Erlaubnis, die man gibt, du darfst jetzt traurig sein.
Ja, krass, oder?
Und Die Frauen haben definitiv natürlich einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen, auch wenn wir so Empfindsamkeitsübungen machen, wo man sagt, scan mal deinen Körper durch. Das ist bei Männern sehr häufig, je nachdem typabhängig, ich spüre nichts. So ab dem Kopf runterwärts, weil alles nur gedacht wird. Und da halt wieder hinzukommen, sich selber auch mal wieder mehr zu spüren, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und ich glaube, Männlichkeit an sich, da könnte man nochmal einen extra Podcast zu aufnehmen.
Ja, unbedingt, habe ich auch gerade im Kopf. Sollten wir unbedingt nochmal über dieses Thema reden. Gerade wenn du auch offen dafür bist, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, also da offen drüber zu reden und zu sagen, ich bin so und ich lebe das. Ich glaube, dass du da auch ein ganz großes Beispiel dafür bist, dass das möglich ist und auch ein ganz großes Vorbild bist. So, gerade auch vielleicht für Jugendliche, die das an sich entdecken und so. Aber ich habe dich unterbrochen. Mach mal noch deinen Satz zu Ende.
Ja, was ich noch sagen wollte, wenn ich als Mann entdecke, ich bin hochsensibel und habe halt diese feinfühlige Ausprägung in mir, heißt ja wiederum auch nicht, dass ich nicht trotzdem mal klare Kante zeige, eine Entscheidung treffe und vielleicht auch diese anderen Attribute leben kann.
Ja,
aber
genau.
Das Verdrängen der Feinfühligkeit und der ganzen Gefühle, da lade ich immer die Leute so auch ein und sage, Mensch, guck dir mal den Film Alles steht Kopf an. Gucken dir einfach mal an. Und ob du das jetzt cool findest und die ganzen Sprüche früher gehört hast, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du bist ein Mann, hör auf zu heulen und dieses und jenes. Das ist einfach programmiert und drin.
Ja.
Und das wird auch nicht sofort gehen, dass man sagt, sei jetzt mal traurig, drück den Knopf und dann kommt die Kummeremotion und dann fließt es. Aber man kann es wieder lernen und das ist so befreiend.
Das glaube ich, das glaube ich.
Ja. Und genau, als Abschluss, ich glaube, viele Männer tragen das in sich, wo ich immer so in meinem Umfeld auch von Retreats gesprochen habe und mal angedeutet habe, was wir da so machen. Oh, das ist ja cool, oh, ich wünsche mir irgendwie auch mehr so eine Gemeinschaft, so eine Begegnung unter Männern, weil ja vielleicht auch nochmal eine andere Energie da ist. Wenn ich dann sehe, da sind 10 Männer und da weinen 2 davon, oder lassen mal eine richtige Wut raus, die sich angestaut hat, was eine extreme Power ist, auch für Entscheidungen und für dieses und jenes, dann bin ich vielleicht auch eher bereit dazu, das auch zu machen, anstatt jetzt hier so alleine zu sein und, ne?
Du bist ja wieder in deinem sozialen Umfeld dann, du kannst ja dann wieder nicht so richtig, weil was denken die denn dann von dir und ja, du bist blockiert.
Und auch da ist es mal ganz wichtig, um das kurz rund zu machen oder abzuschließen, wo ich das erste Mal auf so einem Retreat war, war ich danach fire on. Ne? Also ich war, und dann bin ich zu einer Weihnachtsfeier und habe meinen Kumpels erzählt und dieses und jenes. Ich war noch so voll in diesem Rausch drin, sage ich mal. Und die konnten damit teilweise nichts anfangen jetzt. Ne?
Ja.
So. Und ich habe gedacht, was stimmt denn mit dir nicht? Und dann habe ich hinterher gedacht, nee, mit dir stimmt alles. Aber du musst dir einfach überlegen, wem du davon erzählst.
Ja.
Wer kann überhaupt damit was anfangen? Und das ist auch gar nicht irgendwie gut und schlecht gemeint. Muss ja auch nicht jeder. Aber wer hat einen Zugang dazu? Und dann kommst du auch in Austausch. So, das ist mir gerade aufgeploppt.
Kenne ich von meiner Therapieausbildung. Ich habe eine Tanztherapieausbildung gemacht. Und da war das auch so in diesen Ausbildungsblockphasen. Bin ich so weit nach vorne gegangen irgendwie. Und dann kommst du nach Hause und ist irgendwie alles beim Alten. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein? Wie können die das nicht sehen oder spüren oder leben oder fühlen? Und dann habe ich es halt mit mir ausgemacht und bin meinen Weg gegangen und da auch eine Toleranz zu entwickeln und zu sagen, ja, muss auch nicht jeder verstehen und nachempfinden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sonst geht man gleich wieder in sein Gefängnis rein und ich rede lieber gar nicht drüber. Ja, genau.
Ja.
Ey, cool, danke für den kleinen Einblick. Wir sollten das unbedingt mal ein bisschen intensivieren, finde ich.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, auch für Jugendliche ganz wichtig. So gerade diese Akzeptanz, dass wir eben alle verschieden sind und dass wir diese verschiedenen Anteile alle in uns tragen und alles auch sein darf. Und diese Abweichung von den Rollenbildern wird ja auch immer mehr, habe ich das Gefühl, sodass dieses Thema da auch nochmal dazu beitragen kann, dass diese Diversität einfach sichtbarer wird.
Ja, ja. Können wir gerne machen.
Ja, am Ende meines Podcasts habe ich immer gerne die Frage, gibt es irgendetwas an dir, was du machst oder tust oder erlebt hast, was niemand von dir erwarten würde. Also die Carmen zum Beispiel hat in ihrem Podcast dann oder in der Podcast-Folge erzählt, dass sie auf Heavy-Metal-Konzerte geht, wo ich gedacht habe, so wow, okay, das hätte ich bei ihr jetzt gar nicht gedacht. Gibt es da bei dir irgendwas oder sagst du so, nö?
Kann ja auch sein. Da habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen von gesprochen. Viele, mit denen ich mich unterhalte, die sind dann immer so verwundert, was, der Typ macht Blasmusik. So,
ja, Blasmusik, ne? Ist cool.
So, dann versuche ich das nochmal gleich zu erklären. Es ist jetzt nicht so typisch, dass wir da jetzt mit einem weißen Hemd und dicken Bierbäuchen da sitzen und machen nur so dicke Backenmusik, sondern das ist schon echt eine geile Gemeinschaft und eine tolle Abwechslung. Und das, wenn man sich mich jetzt vielleicht so reden hört und sieht, würde man das bestimmt nicht so denken. Aber das wäre, glaube ich, so ein Punkt. Genau. Und was ich früher mal gemacht habe, ist mir gerade noch so eingefallen. Ich habe mit meiner Mutter zusammen mal Büttenreden im Karneval gemacht.
Ach, witzig.
Ja. Wobei sich das durch meine persönliche Entwicklung in mir ein bisschen geändert hat. Das ist aber eine lange Geschichte.
Heute keine Büttenreden mehr.
Nee, heute keine Büttenreden. Heute lieber hier solche Sachen, die aus meiner Sicht dann nochmal einen anderen Mehrwert liefern, außer nur eine Viertelstunde Bespaßung.
Mhm. Wir können ja den Podcast hier mit Blasmusik hinterlegen, die du gemacht hast. Im Intro und Outro. Habt ihr da einen Instagram-Account oder irgendwie was? Dann könnten wir das ja mit verlinken, dass wir auch mal den Zugang zu deiner Musik haben. Kuba,
genau, richtig. Das schicke ich dir mit.
Ja, cool. Ja. Also in den Texten werdet ihr auf jeden Fall auch die Kontaktdaten von Alexander finden. Denn vielleicht habt ihr selber auch Fragen noch an ihn und du bist auf jeden Fall offen für Kontakt, oder?
Sehr gern, genau. Ich habe ja eigene Website, bin auf LinkedIn sehr aktiv und danach auf Facebook und Instagram aber genauso. Also das schicke ich dir alles, das kannst du gern mit in deine Folge drunter packen. Und wer Lust hat auf Kontaktaufnahme, sehr gerne, auf jeden Fall.
Sehr cool. Alexander, ich danke dir für das Gespräch. Also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch mal das ein oder andere Thema vertiefen.
Ja,
und vielleicht komme ich dann auch mal als Interviewpartnerin in deinen Podcast. Da bin ich dann mal auf der anderen Seite. Das wird, glaube ich, auch mal eine ganz spannende Erfahrung werden, so auf mehr oder weniger unvorbereitete Fragen Antworten geben zu dürfen.
Ja, die Erfahrung.
Ich bin sehr gespannt, wie das dann sein wird. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit und für den Input, den du hier geliefert hast. Und sage, bis bald.
Ja, bis bald. Vielen Dank.
Rückblickend muss ich sagen, dieses Interview mit Alexander war etwas ganz Besonderes, denn obwohl wir uns eigentlich überhaupt nicht kennen, hatten wir sofort eine Verbindung, was ja aber bei hochsensiblen Menschen sehr typisch ist. Und deswegen lief das Gespräch auch. Wir haben wirklich uns sehr wohl gefühlt. Er fand es toll, meine Fragen zu beantworten. Mir kamen immer wieder neue Ideen und ich kann an dieser Stelle nur noch mal Danke sagen an Alexander, dass er sich uns gegenüber so geöffnet hat, dass er offen war für Fragen und auch gesagt hat, ihr könnt ihn jederzeit kontaktieren, wenn ihr das möchtet und auf seine Erfahrungen zurückgreifen. Und ich würde euch Männern oder Jungs da draußen auch wirklich empfehlen, euch mit ihnen in Verbindung zu setzen, gerade wenn ihr vielleicht gerade selber entdeckt, dass ihr hochsensibel seid und noch nicht genau wisst, wie ihr damit umgehen könnt und ganz besonders zum Thema Beruf auch nochmal ein bisschen Input braucht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Das nächste Interview ist schon in den Startlöchern und ihr dürft gespannt sein. Passt gut auf euch auf. Und bis bald. Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Kluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.